Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, den 10. Dezember. Heute geht's bei uns um Folgendes. Noch 10 Tage bis zur Abschaltung des Atomkraftwerks Mühleberg. Und was passiert danach? BKW-Geschäftsführerin Susanne Thoma gibt Auskunft. Dann?
Ich hoffe einfach, dass die Übergabe dieser Petition in der Schweiz wieder ein bisschen das Bewusstsein dafür stärkt, welche Auswirkungen die amerikanische Politik eigentlich wirklich hat, gegen die wir uns alle eigentlich wehren müssen.
Unblock Kuba, so heißt eine Petition, welche heute der Bundeskanzlei übergeben wird. Sie fordert ein Ende der wirtschaftlichen Blockade gegen Kuba durch die USA. Und der Klimawandel bedroht Länder wie El Salvador oder Honduras besonders stark. Dennoch findet die diesjährige Klimakonferenz in Spanien statt, weit weg also von den beiden lateinamerikanischen Ländern, die so viel zu erzählen hätten. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Heute gab die Stadt Bern bekannt, wie die neuen Sportanlagen im Weiermannshaus aussehen sollen. Das Siegerprojekt sieht einen kompletten Neubau des Hallenbads vor. Das Obergeschoss werde vorwiegend aus Holz gebaut. Die neue Eishalle befinde sich laut Medienmitteilung in einem unteren Gebäudeteil. Auf dem Dach werde eine Photovoltaikanlage installiert. Nun wird noch die Stadtberner Stimmbevölkerung über den Baukredit befinden müssen. Bei einem Ja sollen die Anlagen im Jahre 2025 fertiggestellt sein. Der Nationalrat hat gestern entschieden, dass die Schweiz neue Kampfjets kaufen soll. Die Ausgaben betragen rund 6 Milliarden Franken. Noch vor 5 Jahren ist der Kauf von Gripen-Kampfjets für 3 Milliarden Franken an der Urne gescheitert. Ein Komitee unter anderem mit der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee XOA und den Grünen hat bereits ein Referendum angekündigt. Es kritisiert nicht nur den Beschaffungskredit, sondern auch, dass zusätzliche Kosten von 24 Milliarden Franken anfallen würden für Betrieb der Flugzeuge, Unterhalt und Nachrüstung. Das Komitee lanciert das Referendum voraussichtlich Anfang Januar. Es hat dann 3 Monate Zeit, um 50.000 Unterschriften zu sammeln. An der UNO-Klimakonferenz in Madrid wird heute das jährliche Klimaländer-Rating präsentiert. Die Schweiz endet darin auf Platz 16. Grund dafür sei ihre schwache Klimapolitik. Es fehle noch immer an einer Umsetzungsstrategie, um Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis ins Jahre 2050 zu erreichen. Wie der WWF in einer Medienmitteilung schreibt, falle die Schweiz um 7 Plätze zurück und liege damit noch hinter Marokko und Indien, welche sich besonders bemühten, in erneuerbare Energien zu investieren. Auf dem 1. Platz des Rankings liegt Schweden, welches unter anderem die weltweit höchste CO2-Steuer habe. Schlusslicht ist die USA. Gleichzeitig wie der Klimagipfel in Madrid findet zurzeit auch ein internationales Treffen in Paris statt, bei welchem die Situation in der Ostukraine verhandelt wird. Wie verschiedene Medien berichten, haben sich dabei Russland und die Ukraine auf einen vorläufigen Waffenstillstand geeinigt. Zudem wollen die Länder noch in diesem Jahr jegliche Kriegsgefangene austauschen und ihre Truppen weiter zurückziehen. An dem Treffen vermittelt haben sowohl der französische Präsident Emmanuel Macron als auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und noch zum Wetter. Morgen Mittwoch ziehen vermehrt Wolken auf. Am Nachmittag könnte es ab und zu regnen bei maximal 5 Grad. Und auch der Donnerstag wird trüb und nass bei rund 4 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
In 10 Tagen ist es soweit. Zum ersten Mal überhaupt wird am 20. Dezember in der Schweiz ein Kernkraftwerk abgeschaltet und stillgelegt. Nicht nur die Betreiberin, die BKW, hat verschiedene Festanlässe dazu geplant, auch die KernkraftgegnerInnen feiern das Ereignis mit verschiedenen Events. was es brauchte, damit es überhaupt so weit kommen konnte und was nach dem 20. Dezember geschieht. Wilmar Rall hat nachgefragt bei BKW-Chefin Susanne Thoma.
Am 20. Dezember um Punkt 12.30 Uhr drücken zwei Mitarbeitende zwei Knöpfe und das AKW Mühleberg wird zum allerletzten Mal langsam heruntergefahren. Freut sich Susanne Thoma, CEO der Betreibergesellschaft BKW, auf diesen Moment?
Das kann man so nicht sagen. Es ist ein spezieller Moment. Wir stellen ein Kraftwerk ab, das noch nie so gut funktioniert hat und noch nie so sicher war, wie es jetzt ist. Gleichzeitig sind wir natürlich sehr dankbar, dass wir in den letzten 6 Jahren die Zeit hatten, dieses Projekt wirklich sehr, sehr gut vorzubereiten und jetzt nahtlos in die Stilllegung und den Rückbau gehen können.
Alleine um das Kernkraftwerk herunterzufahren, nimmt sich die BKW 2 Tage Zeit. Es sei schon möglich, kurz vor der roten Ampel eine Vollbremsung zu machen, aber es sei besser und sicherer, wenn die Abschaltung schrittweise erfolge, erklärt Susanne Thoma die lange Zeitspanne. Bereits am 6. Januar 2020 beginnt die BKW mit dem Rückbau von Mühleberg. Dieser dauert insgesamt 10 Jahre. In 14 Jahren soll das Areal wieder andersweitig nutzbar sein.
In den ersten 5 Jahren sind die radioaktiven Brennelemente, das ist der hochradioaktive Abfall, noch in Mühleberg in einem separaten Kühllager. Wenn dann diese Brennelemente einmal weg sind, hat man nur noch Anlagen, die vielleicht kontaminiert sind, aber die nicht in sich strahlen. Und nach noch einmal ungefähr 7 Jahren wird dann die Anlage eben auch frei von Radioaktivität sein.
Weil es in der Schweiz noch kein Endlager für radioaktive Abfälle gibt, wird das radioaktive Material ins Zwischenlager nach Würlingen gebracht. Die BKW beschäftigt aktuell rund 300 Mitarbeitende im Kernkraftwerk Mühleberg. Die meisten von ihnen würden nun im Rahmen des Rückbaus weiter beschäftigt, sagt BKW-Chefin Susanne Thoma.
Wir haben ziemlich schnell nach dem Beschluss, das Kernkraftwerk nur noch bis 2019 zu betreiben, uns diese Frage gestellt und haben unsere Mitarbeitenden systematisch auf neue Aufgaben vorbereitet. Also zuerst einmal eine Abklärung, was die Eignung ist, was ihre Interessen sind, was es auch braucht. Und so konnten wir die Mitarbeitenden Schritt für Schritt an die neuen Aufgaben heranführen. Es gab auch Mitarbeitende, die dann vom Mühleberg weg sind und irgendwo in der Gruppe auch einen neuen Arbeitsplatz gefunden haben.
900 Millionen Franken kosten alleine die Stilllegung und der Rückbau von Mühleberg. Hinzu kommen in den Jahren 2050 bis 2100 rund 1,4 Milliarden Franken für die Endlagerung der radioaktiven Abfälle.
Wir haben während dem Betrieb der Anlage Mühleberg quasi angespart. Und die Kosten für die Stilllegung und Rückbau, die sind großmehrheitlich vorhanden, entweder als Rückstellung bei uns im Unternehmen oder im Stilllegungsfonds. Das ist zwar auch unser Geld, wird aber von der Eidgenossenschaft überwacht. Wir haben auch für die Endlagerung angespart, aufgrund des Umstandes, dass die Kosten dort erst etwa 2050 anfallen, gehen wir von einer kleinen Verzinsung aus der eingesetzten Kapitalen, so wie das bei anderen langfristigen Finanzierungsthemen in der Schweiz auch machen.
Aktuell produziert Mühleberg rund 5% des Schweizer Stroms. Kurzfristig wird dieser Strom ersetzt durch Stromimporte aus dem Ausland, aus dem europäischen Mix aus Kernkraft, Kohle und Gas und auch immer mehr Photovoltaik. 10 Tage noch und dann wird das erste Schweizer Atomkraftwerk definitiv stillgelegt. Damit leistet die BKW in der Schweiz Pionierarbeit. Trotz der großen Herausforderungen, schlaflose Nächte bereitet ihr die Abschaltung von Mühleberg nicht, sagt Susanne Thoma.
Schlaflose Nächte nicht. Wie gesagt, wir haben das Projekt wirklich sehr gut vorbereitet. Es ist für uns ein Symbol der Veränderung der BKW. Eben, wir haben dann noch gut 20% unserer Stromproduktion im Kanton Bern, mehr als die Hälfte im Ausland. 8.000 unserer 10.000 Mitarbeitenden sind im Dienstleistungsgeschäft tätig. Und für diese ganze Transformation, die die BKW in den letzten Jahren eben durchlaufen hat, ist die Außerbetriebnahme von Mühleberg eines der wichtigen Symbole.
Das sagt Susanne Thoma, sie ist CEO der BKW. Gleich geht's hier weiter mit einem Beitrag über den Schweizer Einfluss in Kuba. Erst hören wir aber Musik von genau dort. Hier sind die Orishas mit Represent.
Sancesos toda la mezcla, no lo pierdas bro. Yo. Latinoamericano de La Habana te lo mando con sabor mejor. Aprenderás que en la rumba está la esencia. Que mi guaguanco es sabroso y tiene buena mezcla. A mi vieja y linda Habana, Habana. Un sentimiento de manana. Habana. Todo eso representas.
Cuba, orillas donde la donde la Habana.
Especulando en el micro, escucha como dice Maiko Nico. La música cubana vale mucho, chico. Mi funk estilo mira, viene de La Habana.
Baba, vas-y, bouge ton cul sur le beat, écoute ça. J'prêche pour ma chapelle, Panam. J'represente, gars, mes refrains de la Havana. J'rappe, c'est mon dada. Maiko Nico, chico, soy loco, siempre flow. J'represente la salsa, le soleil de Cuba. J'oublie Paris, la pluie, son ciel gris et tout ça. J'rêve de belles nanas sur la plage de Gros Havana. Pavané, sous les palmiers à fumer, j'représente ça.
Sabor a melao de caña. Ay, dime si te...
Hey, yo, representando a los orichas de mi Cuba. Monforio, barrio, lofing hasta la sepultura.
Represento la salsa, beat y pop, salsero.
Cuando quiero estallar yo me voy a mi zona. Pa' La Habana yo me voy.
Represento le blanc, le noir, le chico, la chica. Chicago a Panamá, Tokio a La Habana. Represento la fiesta, el son de conga, du mec en la.
Saca los collares que llego chango. Chango.
Chango, Batalaye, Maya, Ochun, Mafere, Fun, Orulu y que mi canto suba. Pa' la gente de mi Cuba, mis ancestros, todos mis muertos, todo eso represento.
Cuba, orillas donde la donde la Habana. Cuba, mi música. Cuba, orillas donde la donde la Habana. Cuba, tu música. Cuba, orillas donde la donde la Habana. Cuba, mi música. Cuba, orillas donde la donde la Habana. Cuba, tu música.
Rabe Info.
Seit 60 Jahren führen die USA einen Handelskrieg gegen Kuba. So werden unter anderem die Finanzmittel, die von und nach Kuba fließen, strikt verfolgt. Die Verwendung des Dollars bei Transaktionen ist verboten. Und Bankinstitute von Drittländern riskieren enorme Bußen, wenn sie Beziehungen zum Inselstaat pflegen. Nach der Credit Suisse, der UBS und der Zürcher Kantonalbank hat im September auch die PostFinance Transaktionen nach Kuba eingestellt. Jetzt fordern 8 Schweizer Menschenrechtsorganisationen wie der Solifonds, die Schweizerische Friedensbewegung und Medicuba Suisse, dass der Bundesrat sich gegen diese Blockade ausspricht. Heute Mittag übergeben sie der Bundeskanzlei eine entsprechende Petition. Roland Wüst ist Koordinator des Vereins Medicuba Suisse. Der Verein setzt sich ein für die kubanische Gesundheitsversorgung und für eine funktionierende internationale Zusammenarbeit. Zoe Kammermann wollte von ihm wissen, welche konkreten Forderungen die Petition an den Bundesrat stelle.
Konkret fordern wir vom Bundesrat natürlich, dass sie nicht nur gute, schöne Worte, sondern auch Taten folgen lassen und eigentlich die Banken dazu auffordern, sich nicht an diesem Spiel gegen Kuba zu beteiligen. Dass der Rahmen natürlich dafür relativ gering ist, ist uns auch klar, was die Realitäten der Politik betrifft. Aber wir fordern doch, möchten den Bundesrat dazu auffordern, nicht nur vor der UNO schöne Worte von sich zu geben, sondern eben auch wirklich politisch aktiv zu werden.
Welche Auswirkungen hat denn die Wirtschaftsblockade jetzt gegen Kuba?
Also für Kuba selber hat es natürlich immense Auswirkungen. Die seit über 60 Jahren bestehende Blockade hat Auswirkungen in der Höhe von 2- bis 3-stelligen Milliardenbeträgen. Derzeit hat sich die Lage wieder etwas verschärft. Es gibt Engpässe, was Öl und damit auch Benzin angeht. Es gibt auch sonst Versorgungsengpässe. Und für Kuba ist es zum Beispiel sehr schwierig, nötige Güter zu importieren, was uns natürlich vor allem auch im Gesundheitswesen betrifft. Dies auch unter anderem, weil zum Beispiel keine Produkte in Kuba verkauft werden dürfen, die mehr als 10% amerikanische Komponenten enthalten, was natürlich fast unmöglich ist, da fast in jedem Produkt irgendwo ein Stück aus amerikanischer Produktion besteht. Und alle Unternehmen, die also mit Kuba Geschäfte betreiben, müssen mit massiven Sanktionen durch die USA rechnen.
Und wie sind die Schweizer Banken in dieser Blockade involviert? Können Sie das vielleicht auch noch kurz erklären?
Die Schweizer Banken sind natürlich, da der internationale Zahlungsverkehr größtenteils im US-Dollar abläuft und auch mit den USA vernetzt ist, sind sie direkt diesem ausgesetzt, und auch wenn sie nicht US-Recht unterstehen, so müssen sie doch damit rechnen, zum Teil damit ausgeschlossen werden. Und in der Folge dessen haben die größeren Banken schon länger, also UBS, CS, aber auch zum Beispiel die Zürcher Kantonalbank, mit der wir lange Transaktionen gemacht haben, haben sich schon länger da zurückgezogen. Und jetzt hat sich eben auch die PostFinance im Herbst daraus zurückgezogen und macht keine offiziellen Überweisungen nach Kuba mehr. Dies betrifft uns für Medicuba natürlich sehr stark. Wir konnten in der Zwischenzeit mit der PostFinance eine individuelle Lösung erarbeiten für eine Ausnahmebewilligung aus humanitären Gründen. Aber zum Beispiel für Schweizer Bürger in Kuba besteht nach wie vor das Problem, dass sie die Renten zum Teil nicht beziehen können. Und auch, dass zum Beispiel einfach Auslandsüberweisungen auch von Kubanerinnen nach Kuba nicht möglich sind.
Sie haben jetzt gerade die in Kuba lebenden Schweizer BürgerInnen erwähnt. Inwiefern sollen diese unterstützt werden?
Ja, es ist einfach so. Es ist natürlich zum Teil die absurde Situation, dass Bürger offiziell in Kuba leben und dort auch ihre Renten erhalten möchten, aber dies aufgrund fehlender Zahlungsmöglichkeiten schlichtweg nicht durchführbar ist.
Sie haben es bereits angetönt. Wie schätzen Sie Ihre Chancen ein, dass der Bundesrat tatsächlich auf Ihre Forderung eingeht?
Ja, ganz realistisch sind diese Chancen natürlich relativ gering. Man muss sehen, die Schweiz ist ein kleiner Spieler in diesem großen Spiel und die letztliche Macht, über tatsächlich etwas zu ändern an der Blockadepolitik, liegt allein bei den USA, weil nur die Politik in den USA tatsächlich diese Blockadepolitik beenden kann. Was aber noch zu erwähnen ist, ist vielleicht, dass auch die EU mittlerweile sich ganz klar gegen die Blockade ausspricht und es intensive diplomatische Bemühungen seit 2017 gibt, das Verhältnis zwischen der EU und Kuba zu verbessern und auch wirklich der US-Blockadepolitik etwas entgegenzusetzen. Ich hoffe einfach, dass die Übergabe dieser Petition in der Schweiz wieder ein bisschen das Bewusstsein dafür stärkt, welche Auswirkungen die amerikanische Politik eigentlich wirklich hat. Auf ein kleines Land wie Kuba, dass nichts weiteres versucht, als seinen eigenen Weg zu gehen, seine eigene Art, wie es seine Politik und seine Gesellschaft gestalten will. Und dass hier einfach eine massive Einmischung von Seiten der USA stattfindet, gegen die wir uns alle eigentlich wehren müssen.
Das war Roland Würst von Medicuba Suisse. Die Petition Unblock Kuba wird heute Mittag der Bundeskanzlei übergeben.
Rabe Info.
Zurzeit findet in Madrid die UN-Klimakonferenz statt. Laut verschiedenen Medienberichten kommen dabei die Gespräche kaum vom Fleck. Es sei noch immer völlig offen, ob sich die Länder in zentralen Verhandlungspunkten einigen können. Mit dabei am Verhandlungstisch sind auch die Länder Zentralamerikas, eine Region, welche bereits jetzt durch den Klimawandel bedroht ist. Bis zum Jahr 2050 könnte der Klimawandel dort sogar Schäden verursachen, die jährlich 2-4% der Wirtschaftsleistung betragen. Markus Plate vom Radio Onda in Berlin erklärt, warum.
Roberto Cerrón ist stolz auf sein neues nationales hydrometeorologisches Zentrum in der Hauptstadt San Salvador. Auf Dutzenden riesigen Bildschirmen laufen Echtzeitdaten auf. Wind- und Meeresströmungen, Wolkenfilme, Regenradare, Erdbebendaten, die Pegelstände der wichtigsten Flüsse. Die Auswirkungen des Klimawandels kann Cerrón schon jetzt messen. Die Aussichten sind düster.
Se observa un decremento de las precipitaciones a nivel mensual.
Wir sehen einen Rückgang der monatlichen Niederschlagsmengen. Dürreperioden werden häufiger und länger. Gleichzeitig gibt es aber mehr und kräftigere Starkregenereignisse. Wir sind hier umgeben von zwei Ozeanen, dem Pazifik und der Karibik. Wetterextreme wie El Niño im Pazifik, die Erwärmung des Atlantiks und Hurricanes werden noch extremer. In der Trockenzeit fällt der Grundwasserspiegel dramatisch. Gleichzeitig drohen uns heftigere Überschwemmungen.
Das kleine zentralamerikanische Land liegt gefährlich. Eine lange Küstenlinie zum Pazifik, die Karibik auch nur 300 Kilometer entfernt, beide mit Potenzial für große Tropenstürme. Die Grenze zum benachbarten Honduras bildet einen Gebirgszug, an der sich Wolken von beiden Meeren oft heftig abregnen. Schon heute sind 10% der Landesfläche und damit fast 1 Million Menschen von Überschwemmungen bedroht. Auf Zaldemar, einer Insel mitten in einem weit verzweigten Mangrovenfeuchtgebiet, findet eine Hochwasserübung statt. Das Szenario: Ein Hurrikan vom Pazifik trifft auf die Küste. Heftige Stürme und tagelange Regenfälle drücken Meer und Flusswasser in die Dörfer. Heribold Rodriguez, der Chef des lokalen Zivilschutzkomitees, weist über Megafon sein Team an, wer zuerst wohin evakuiert werden muss.
Die Stürme sind heute dreimal so häufig wie vor 30 Jahren und haben heute die gleiche Kraft wie früher Hurricanes. Wir leben ja hier und wir können nicht so einfach weg. Um die Menschen zu evakuieren, brauchen wir viele Stunden.
Gerade Judith aus dem Dorf Guadalupe La Sora weiß, wie dramatisch die Lage werden kann. Als Mitch kam, saß die damalige Teenagerin, die an Kinderlähmung leidet und daher in ihrer Bewegung stark eingeschränkt ist, mit ihrer Mutter allein im Haus fest. Auf einem Tisch und dennoch bis zu den Knien im Wasser. Das hat sie tief geprägt. Heute ist sie Mitglied des Zivilschutzkomitees ihrer Gemeinde.
Podría llegar a suceder, vea, de nuevo, pero
so ein verheerender Hurricane kann natürlich immer wieder kommen. Aber wir sind jetzt vorbereitet. Heute warten wir nicht, bis uns das Wasser bis zum Hals steht, sondern wir handeln, sobald das Frühwarnsystem anschlägt. Dann evakuieren wir die gefährdetsten Gebiete. Aber die Arbeit beginnt schon vorher. Wir haben immer wieder Treffen, bei denen sich jeder und jeder äußern kann. Die Katastrophenschutzübungen machen wir regelmäßig, um junge und neue Bewohner vorzubereiten.
Guadalupe La Sora liegt an einer großen Süßwasserlagune am Rande der Mangroven, etwa 50 Kilometer westlich von Zaldemar. Die Menschen bauen auf fruchtbarem Boden Bananen und Mais an, verdienen ihr Geld aber vor allem mit Fischfang. Auch die fünffache Mutter Concepción Ramirez.
Wir haben zwar Süßwasser direkt vor der Haustür, von dem wir trinken, wir brauchen aber unbedingt Filter. Viele hier haben kein Geld, um Flaschenwasser zu kaufen. Das Brunnenwasser ist aber oft kontaminiert. Und nach den Überschwemmungen kommen die Krankheiten, Durchfall vor allem, Pilzerkrankungen oder Infektionskrankheiten durch Moskitos, Denguefieber zum Beispiel. Schlimm trifft es unsere Pflanzungen und auch der Fischfang leidet.
Alte Probleme des kleinen Landes machen die Sache nicht leichter. El Salvadors Steuerquote gehört zu den niedrigsten der Welt, die öffentliche Hand hat also kaum Geld. Auf dem Korruptionsindex steht das Land weit hinten, von dem wenigen Geld verschwindet also noch viel. Effektive Klimapolitik ist unter solchen Bedingungen schwierig. Doch wenn der Meeresspiegel in den nächsten Jahrzehnten um 2 Meter steigt, viele Menschen in den Dörfern der Mangrovengebiete sind Bürgerkriegsflüchtlinge, werden die Pariser Klimaziele nicht eingehalten und steigt der Meeresspiegel noch stärker als ohnehin schon prognostiziert, dann werden die Menschen hier erneut flüchten müssen. Wer hier am Golf von Fonseca über die Grenze kommt und nach Honduras einreist, der ist erstmal überrascht. Weites, grünes Land, stabile, geräumige Bauernhäuser aus kühlenden Lehmwänden und Dachziegeln, gepflegte Gärten und viel Vieh, bewaldete Hügel. Das sieht pittoresk aus und fast wohlhabend. Auch die honduranische Provinz del Valle liegt tief. Eingeklemmt zwischen dem Hochland mit der Hauptstadt Tegucigalpa und der Chismuyo-Bucht am Golf von Fonseca. Juan José Reyes macht Gemeindebesuche. Mit einem klimatisierten, geländegängigen Pickup rumpelt der mollige Mit-50er über die mit Schlaglöchern übersäten und oft schlammigen Pisten abseits der wenigen gut ausgebauten Überlandstraßen von Del Valle. Reyes ist Chef des Frühwarnsystems der honduranischen Zivilschutzkommission COPECO. In Playa Grande, einem Dorf im Mündungsgebiet des wasserreichen Nacaome-Flusses in den Golf und den Pazifik, trifft Reyes auf Mitglieder des lokalen Zivilschutzkomitees, die er über Jahre geschult und begleitet hat.
El objetivo de COPECO en estos últimos 10 años ha sido el fortalecimiento comunitario.
Das Wichtigste unserer Arbeit ist es, die Gemeindestrukturen zu stärken. Die lokalen Zivilschutzkomitees müssen in der Lage sein, zur Not auch ohne Koordinierung mit uns Entscheidungen zu treffen. Wenn zum Beispiel die Computer ausfallen oder die Mobilkommunikation. Das führt zu widerstandsfähigeren, besser vorbereiteten und besser organisierten Gemeinden. Und das hilft uns wiederum, gerade die besonders gefährdeten Gebiete besser zu schützen.
Más comunidades mejor organizadas.
5 años, creo. No me voy a decir que de Mitch.
Alle 2 Jahre eine Überschwemmung, das ist hier nichts Besonderes. Schon öfter haben die Bewohner ihre Dörfer verlassen, tagelang auf den Dächern ihrer Häuser ausharren, das Vieh auf die etwas höher gelegene Landstraße treiben müssen. Steigt der Meeresspiegel und nimmt die Stärke von Wolkenbrüchen zu, wird auch das Wasser höher und länger in Playa Grande stehen. Das Vieh wäre in diesem Fall verloren. Schon in den Grundschulen der Gegend sind Hochwasser und Verhaltensregeln spätestens seit Hurricane Mitch Unterrichtsstoff. Der Leiter der Grund- und Mittelschule von Playa Grande, Isabel Ferrufino Reyes,
der Klimawandel betrifft alle. Wir als armes Land, unsere Region, die von Land und Meer lebt, merken den Klimawandel deutlich, beim Mais, beim Vieh, beim Fischfang. Unsere Regierung müsste viel mehr tun. Wir brauchen Programme für die Armen, Saatgut, das gegen Hitze und Trockenheit resistent ist. Die Regierung aber tut nichts. All diese Korruptionsskandale, die Verstrickung mit den Drogenkartellen, die Vetternwirtschaft, der Zusammenbruch des Gesundheitssystems, die leben in ihrer eigenen Welt.
Oliver Huber, Zentralamerika-Referent beim Arbeiter-Samariter-Bund, notiert die Kritiken. Die vom Hochwasser bedrohten Gemeinden brauchen Unterstützung, auch internationale Unterstützung. Und trotz aller Schwierigkeiten seien die Gemeinden heute besser aufgestellt als früher.
Im Vergleich zu früher ist definitiv eine Stärkung der Gemeinden einhergegangen. Das Wissen, das Know-how auf der einen Seite, die Ausstattung auf der anderen Seite, die Vernetzung, dass man nicht alleine ist. Die Menschen, sie sind nicht mehr nur Informationsempfänger, sie selber generieren die Informationen. ne, und teilen sie auf lokaler Ebene. Das, gerade dafür sind diese Skalen in den Flüssen so wichtig, ne, dass sie selber im Prinzip ein Werkzeug haben, das ihnen hilft, die Gefahr frühzeitig zu erkennen.
Und dennoch, Honduras muss mehr tun, will es für den Klimawandel gerüstet sein. Die einfachste Maßnahme, sagt Reyes, Bäume pflanzen. Weitere Maßnahmen, die dringend notwendig wären, Regenwasser müsse in Zukunft gespeichert werden, um bei Starkregen das Wasser auffangen und zurückhalten zu können und in Dürrezeiten noch Wasser zu haben. Die Landwirtschaft, so Reyes, müsse wieder nachhaltiger werden, um Feuchtigkeit speichern zu können. Es bräuchte effektive Bewässerungssysteme und Ökosysteme müssten wiederhergestellt werden, auch weil sie eine natürliche Ausgleichswirkung bei Wetterextremen haben. Für das alles aber bräuchte es ein klares Bekenntnis des Staates, gesetzliche Grundlagen, professionelle Planung, effiziente Durchführung, die Einbindung der betroffenen Gemeinden. All das mutet fast illusorisch an in einem Staat, in dem jährlich tausende Menschen ermordet werden, die Mörder meist straflos bleiben, die Justiz nicht funktioniert, die Korruption grassiert und das Gesundheitssystem seit Jahren vor dem Kollaps steht. Die Proteste in Chile, in Honduras, in Kolumbien und anderswo, die sich gegen steigende Ungleichheit, Korruption, Entdemokratisierung und ein Wirtschaftssystem richten, das gefühlt nur einer Minderheit nutzt, sie zeigen, dass für Klimaschutz und Klimafolgenanpassung erheblich mehr nötig sein wird als globale Abkommen, technische Lösungen und ein umweltfreundlicheres Konsumverhalten.
Soweit der Bericht von Markus Plate vom Radio Onda zu den Auswirkungen des Klimawandels in El Salvador und Honduras.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Dienstag, den 10. Dezember. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt's Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Dann werfen wir unter anderem einen Blick nach Eritrea. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilma Rall, Zoe Kammermann und Salim Staubli. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Schön, dass ihr dabei gewesen. Habt's gut. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.